Afrotopics, Afrotopics, Afrotopics.
So, liebe Zuhörenden. Mein Name ist Modu und das ist die allererste Folge vom Afrotopics Podcast. Ja, Afrotopics Podcast im Jahr 2024. Im Rahmen des Projektes Afrotopia Niedersachsen haben wir uns in diesem Jahr gedacht, wie können wir denn eigentlich schwarze Lebenswelten in Niedersachsen sichtbar machen auf eine andere Art und Weise. Also alle, die im Thema drin sind, wissen, wir haben eine Wanderausstellung gemacht im letzten Jahr mit 5 Persönlichkeiten. Und in diesem Jahr, wie versprochen, starten wir jetzt mit einem Podcast. Und diesen Podcast starten wir in diesem Jahr mit einer ganz besonderen Person. Ich habe mir gesagt, wenn wir diesen Podcast machen, dann wird das die erste Person sein müssen. Also geht nicht anders. Das muss die erste Person sein. Diese Person, mit der Person verbindet mich einfach zu viel in letzter Zeit. Und deswegen herzlich willkommen an diese Person. Kannst du dich mal bitte vorstellen, wer sein, was machen, wo leben?
Sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und auch für mich ist es was ganz Besonderes, heute an diesem Podcast mit dir teilzunehmen. Mein Name ist Daniel Khalifa. Ich wohne und lebe in Hannover und bin beruflich im Bereich der Antidiskriminierungsarbeit tätig bei der Landeshauptstadt Hannover. Nebenbei mache ich viel Community Building, baue unterschiedliche Vereine und Organisationen auf, wie Generation Postmigration, Afrosources. Genau, das ist so mein Ehrenamt, mit dem ich mich dann noch Zeit verbringe, und von Herzen empower ich gerne schwarze Menschen sozusagen in Hannover.
Von Herzen empowerst du gerne schwarze Menschen in Hannover. Ich glaube, so haben wir uns auch kennengelernt, oder?
Ja, genau so.
Also ich erinnere mich dran, da gab es diesen Wir 2.0 Prozess in der Stadt Hannover. Das heißt, es ging so ein bisschen darum, die Stadt Hannover neu zu gestalten, neu zu denken. Und dann gab es so verschiedene Arbeitsgruppen. Ich war als Experte in eine Arbeitsgruppe eingeladen. Und dann hast du mich eingeladen in deine Gruppe, die du da gemacht hattest. Das weiß ich noch. Und hast damals so von deiner Vision erzählt. Und ich dachte mir so, okay, die nächste Person, die irgendwas erzählt, ja, ne, ich will dies und das machen. Aber wie schnell dann irgendwie Sachen in die Tat gekommen sind, das war Wahnsinn. Also wirklich krass so. Also wir... ich glaube, das ist auch zum ersten Mal in dieser Form, dass ich das erlebt habe, dass Menschen quasi auch so eine Institution von innen heraus so schnell irgendwie zu Änderungsprozessen zwingen, kann man schon fast sagen, ne? Also auf eine nette Art und Weise. Und seitdem haben wir viele verschiedene Überschneidungspunkte, ne,
in der Arbeit. Ja, richtig viel. Auch richtig tolle Projekte gemeinsam.
Ja, nice. Warum ist dir das so wichtig, schwarze Menschen zu empowern?
Zum einen, weil leider in vielen Räumen schwarze Perspektiven nicht mit einbezogen werden, aber auch das Verständnis von schwarzer Expertise noch nicht so vorhanden ist. Ne? Also wenn man an schwarze Personen denkt, dann sind es meistens Personen, die irgendwas brauchen, eine Unterstützung brauchen, die Hilfe brauchen, denen man was zeigen muss oder helfen muss. Und ich möchte gerne die Räume und die Bilder so neue Narrative setzen und andere Bilder aufzeigen, dass schwarze Expertise bedeutet, dass schwarze Menschen in Räume reinkommen und diese neu umstrukturieren und was zu geben haben an Expertisen in unterschiedlichen Bereichen. Ne? Und dafür ist es super, dass ich auch Räume habe, die mir vertrauen, sonst hätte das auch nicht funktioniert. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch ganz viele tolle, unterschiedliche schwarze AkteurInnen, die das dann auch bespielen, professionell, ne? Die dann auch sozusagen auch in diese Räume reingehen, selbstbewusst und dann auch als Erste ihrer Art sozusagen als von der Generation dort in diese Räume reingehen und das Ganze mit neuen Perspektiven befüllen.
Das zeigt ja so ein bisschen auch ja, die Geschichte vom Aktivismus, ne? Wie Leute irgendwie mit ihren Organisationen, die sie gegründet haben, oft auch kleine Vereine, dann versuchen in irgendwelche verschiedenen Räume reinzukommen, aber ganz oft begegnen uns natürlich da auch ganz viele Hürden, ne? Also es gibt ganz viele irgendwie dicke Wände, durch die wir kommen müssen, um da reinzukommen. Inwiefern findest du es denn wichtig, dass wir das, dass du davon profitieren kannst, auch so einer innerstädtischen Struktur zu nutzen?
Ist mega wichtig, weil Verwaltungsstrukturen in jeder Kommune, in jeder Stadt sind eine wichtige Säule für die Stadtgesellschaft, weil dort auch viele Ressourcen auch zu finden sind, aber auch dort viele Entscheidungen getroffen werden, ne? Und viele Programme gestellt werden. Und dann ist immer die Frage, wer stellt welche Programme für welche Personengruppen? Und wenn diese Perspektiven nicht vorhanden sind oder wenn eine diverse Art von Perspektiven in Räumen nicht vorhanden ist, dann sind die Programme dementsprechend auch nicht divers aufgestellt, ne? Und haben auch oft so einen integrativen Gedanken, wieder mit diesem wir helfen, wir unterstützen anderen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in diese Räume reingehen und aufbrechen, um Programme sozusagen auch neu zu bespielen und auch neuen sozusagen so neue DNA zu setzen, ne? Wie Programme auszusehen haben.
Ja, nice. Und ich würde sagen, das ist wie so eine, also Daniel Khalifa ist wie so eine Welle.
Hey,
danke für den Podcast. Aber es ist kein Spaß. Also es ist wie so eine Welle, die gestartet ist. Und ich meine, wir waren ja auch zusammen schon in Berlin und so. Mhm. Und das ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie über dass es an den Grenzen von Hannover irgendwie aufhört, sondern es geht irgendwie über Hannover hinaus so und mit einer Geschwindigkeit und aber auch einer ja, mit einer Qualität auch, die dahinter steckt, ne? Mhm. Die, also, ne, Wahnsinn. Also, ich erzähle mal zwei Anekdoten. Also, einmal gab es diese Veranstaltung, die ich moderiert habe. Also, das hast du ja an den Start gebracht. Du hast ja gerade von Veranstaltungen gesprochen und von Events. Diese Veranstaltung im Historischen Museum hier in Hannover mit Natascha Kelly, die eingeladen war. Dr. Natascha Kelly, sorry. Ne? Nicht
ganz
Doktor,
wichtig,
Doktortitel, ja, nicht. Ne? Das darf nicht passieren. Und du warst aber todkrank an dem Tag, also du konntest nicht kommen und die ganze Kommunikation lief aber über dich und dann kam diese Ikone Dr. Natascha Kelly ins Historische Museum und alle waren eingeschüchtert, ne, weil die ja so eine wahnsinnige Präsenz hat und ich als Moderator bin und auf sie zu und meinte so, hallo Frau Dr. Kelly und so, ich zeig dir meinen Backstage-Raum, ne, und wir gingen und die hatte so eine versteinerte Miene und hat also gar nicht, es war auch ein kalter Tag, ne, und verregnet und so und dann sagt sie irgendwann nur so, also wir haben so kurz so Smalltalk, ich habe versucht irgendwie so ein bisschen ne, Smalltalk-mäßig was zu reißen. Und dann sagt sie nur so nebenbei so, wo ist Daniel? Ne? Und ich so, Daniel ist leider krank. Und dann hat sie gesagt, also da hat sie diesen Satz gesagt, hätte ich das gewusst, wäre ich nicht gekommen. Und ich dachte so, okay, krass, was hast du erzählt? Ne? So, also ne, um das Ganze abzurunden, wir haben uns danach richtig gut unterhalten und Natascha Kelly hat uns richtig gut supportet. Also ne, ich halte meine Hand für sie ins Feuer, die ist auf jeden Fall richtig cool und richtig krass. Aber so ne, so dieses so ne, Daniel, also ne, die war quasi für Daniel da, also für Daniel ist sie quasi gekommen. Mhm. Und dann die andere Situation, als wir mal nach Berlin gefahren sind und Max Scholleck am Bahnhof getroffen haben. Ja, so, hey Daniel und so. Und das sind ja so zwei Nummern, ne, in der ganzen Arbeit. Und wenn ich sage, du hast, oder wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung sage, so 2020 ging das so ein bisschen los mit der ganzen Arbeit, genau, so, ja, wie ja, schnell, ne, bist du dann an solche Personen auch rangekommen? Was ist denn dein Geheimrezept da? Warum kannst du so Menschen beeindrucken, die irgendwie als Ikonen gelten?
Es gibt ja unterschiedliche Personen, ne? Manche sind so Intro, manche so extra und ich, bei mir war es halt so, dass ich immer so gerne schon interaktiv unterwegs war und mich sehr stark vernetzt habe und das nutze ich jetzt halt in meiner Berufswelt, in meiner Leidenschaft, ne? Also es macht mir richtig Spaß, solche Leute kennenzulernen. Ich habe da wenig Scheu, sozusagen auf Menschen zuzugehen und wenn dann noch alle für die gleiche Sache brennen, so, dann ist es noch ein bisschen so ein Katalysator, der so noch Prozesse noch verschleunigt und ich bin auch sehr überzeugend sozusagen. Also ich gebe mich gleich auf, ne? Und verbringe gerne Zeit sozusagen, auch Menschen zu überzeugen, nach Hannover zu kommen oder den Standort Hannover auch in Betracht zu geben und nicht alles nur auf Berlin zu fokussieren quasi halt, ne? Was auch wichtig für mich ist.
Also das sieht man in der Praxis auf jeden Fall. Was hast du denn vorher gemacht? Also es muss ja irgendwas geben, worauf du zurückgreifen kannst, irgendwelche Fähigkeiten, die du dir irgendwann mal erworben hast.
Wie soll ich das sagen? Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die von vornherein gleich den perfekten Weg gelaufen sind, so würde ich das mal sagen und habe lange gebraucht sozusagen, mich in meinem Leben sozusagen zu finden, meiner Position und wo ich hin will. Habe halt so eine lange Zeit auch seit meiner Kindheit bis zu meinem jungen Erwachsensein halt mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt und das lief nicht alles cool und ich glaube, das ist jetzt im Nachhinein aber auch so ein etwas, worauf ich bauen kann, ne? Weil all diese Erfahrungen, auch diese negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die haben mich nicht gebrochen, sondern die haben dazu beigetragen, dass ich gelernt habe, das Leben geht weiter und man muss sozusagen, wenn man nicht über den Berg kommt, dann kommt man um den Berg herum quasi halt. Ne? Und mit Hindernissen, das heißt, ich bin sehr stark, was, wenn es jetzt um Hindernisse geht oder über Überwältigung von irgendwelchen Herausforderungen, dann kann ich auf diese Ressourcen, auf diese Erfahrungen zurückgreifen, die ich in meiner Kindheit und im jungen Erwachsensein erlebt habe. Und davon lasse ich mich einfach dann nicht umhauen quasi halt. Ne? So, das würde ich sagen, das ist so das größte Fundament, was ich mitgenommen habe.
Das wird sehr philosophisch vielleicht von der Frage her, aber das interessiert mich total, weil du gerade von deiner Kindheit und deiner Jugend gesprochen hast. Was sind so die Glaubenssätze, die dich damals geprägt haben, sodass du auf die du konkret heute dann zurückgreifen kannst? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, da hat mir mal jemand gesagt, das und das oder es gab irgendwie die eine Person, die das und das gemacht hat?
Ja. Also eine besondere Erfahrung war, ich war auf einem Public Enemy Konzert und hatte mich dort mit Flavor Flav und Chuck D und so von denen damals unterhalten und damals war ich noch ziemlich jung, 16, 17 Jahre oder so halt, ne? Und habe mich da auch reingeschmuggelt ins Konzert, weil ich ja jemanden wieder kannte, wieder diese Netzwerktechnik, der hat mich dann undercover da irgendwie reingebracht und ich hatte halt sehr tiefe Gespräche mit denen, das war richtig cool und ich bin so ein Mensch, ich öffne mich selten oder habe Schwierigkeiten immer gehabt, mich zu öffnen, aber mit Leuten, die ich jetzt nicht so, die nicht so nah mir sind, aber wir sind irgendwie cool, kann ich irgendwie lockerer offener reden halt, ne? Und wir haben halt sehr deep gesprochen und die haben mich richtig empowered, ne? Weil die haben das in mir gesehen halt und meinen so, ey, du bist krass, du kannst schaffen, was du möchtest, ne? Und auch so voll empowered und so, das hat mir echt so gut getan, ne? So von Flavor Flav und Chuck D empowered zu werden, ist jetzt auch nicht so Standard irgendwie, aber das war so, ja. Und auch in meinem Umfeld haben viele Leute immer gesagt, ey Daniel, mach doch mal was mit Menschen, du kannst so viel, ne? So, da ist so viel Potenzial und so, ne? Und deswegen habe ich dann gesagt, ey, wenn die Leute das in dir sehen, ne, dann greife es auch quasi.
Aber geil, also die Leute haben das auch in dir gesehen, genau, also genau. Auch in dem Kontext, wo das vielleicht gar nicht so oft war.
Als ich es selber nicht so gesehen habe. Ne? Ja, genau. Ja.
Wie war es in der Schule für dich? Also hast du in der Schule auch Personen gehabt, die das gesehen haben, oder?
Ja, Schule war Hardcore-Zeit, ne? Es war so, ich bin 76 geboren, also schon lange Zeit her. Und da war jetzt noch nicht so viel mit schwarzen Kindern in der Schule. Also ich hatte da andere Kämpfe zu kämpfen. Und da war es jetzt nicht so, dass man gesagt hat, hier diese Ressourcen nutzen und fordern wir sozusagen quasi, sondern es war jetzt kein Raum, in dem ich mich sozusagen so entfalten konnte, wie es andere machen oder gemacht haben quasi halt. Ne? Da hatte ich ja so andere Kämpfe zu kämpfen so.
Wow, und dann mit 16 Public Enemy begegnet. Wer waren denn so auf dem Weg bis dahin deine schwarzen Vorbilder, wenn man das so sagen kann?
Ja, Musik hatte eine große Rolle gespielt, besonders der Hip-Hop. Und das war schon interessant. Ich hatte ältere Cousins und Bekannte, die mir auch mal gezeigt haben, es gibt unterschiedliche Bereiche im Hip-Hop. Ne? Es gibt, alle kennen immer diesen Gangster-Hip-Hop und so. Aber es gibt auch, schon damals gab es immer schon Hip-Hop-Gruppen, so wie Jungle Brothers, ich weiß nicht, ob die jetzt so bekannt sind, ne? Das ist sowas wie De La Soul, aber so sehr Deep Texte quasi. Und das waren halt diese Texte, die auch diese afrikanische Identitäten, ne? Nicht nur die auf Amerika bezogen, sondern auch, die haben ja auch diese Identitätskämpfe, ne? Aus Amerika, aber die wissen, ihre Roots sind in Afrika. Und dieser Hip-Hop hat mich auf jeden Fall geprägt, definitiv.
Kennst du Die Flame, den Rapper?
Natürlich, ja.
Er sagte auf einem Song, die erste Jungle Brothers LP, Sound by the Forces of Nature, Hip-Hop lehrte mich über meine Großväter.
Ja,
und dann
erzählt
er über Afrika so.
Ja, genau.
Ja, krass, weil das ist für mich, ich habe auch mich viel mit Hip-Hop auseinandergesetzt, ja, aber so 90s ist so das, wo es bei mir anfängt. Ja, so 80er bin ich so ein bisschen, also kenne ich nur so Fragmente.
Nee, Jungle Brothers waren auf jeden Fall eine wichtige Rolle auch. Doch.
Ach, nice. Richtig schön auf jeden Fall. Dann hast du diesen Moment beschrieben, ne, wo du Public Enemy liest, Chuck D und Flavor Flav. Und was hat sich dann konkret in deinem Leben verändert? Also hast du irgendwie angefangen, andere Kleidung zu tragen, oder?
Die hatte ich schon damals. Ich sah schon aus wie einer, der, als könnte er voll rappen, aber hab's nicht drauf gehabt quasi. Ne? Nee, aber dann habe ich wirklich angefangen, auch so die Sachen zu sehen und habe dann angefangen, ich habe dann später einen tollen Menschen kennengelernt, mit dem ich jetzt verheiratet bin. Und meine Frau hat da wirklich auch nochmal viel, viel dazu beigetragen, dass ich sozusagen auch dann die Kurve gekratzt habe, mich nochmal für eine Ausbildung. Ich habe mich sehr spät erst für den zweiten Bildungsweg entschieden, nochmal eine Fachhochschulreife zu machen mit Mitte 30. Ich habe erst spät angefangen zu studieren. Ich bin erst seit 2018 fertig mit dem Studium quasi halt. Ne? So, das heißt, vorher waren große Baustellen, würde ich sagen halt. Ne? Und dann spät, aber trotzdem rechtzeitig, habe ich dann angefangen, Step für Step so ein bisschen Ordnung und Struktur reinzubringen und bringe jetzt halt, vielleicht bin ich jetzt auch so voller Power und Energie, weil ich noch nicht so verbraucht bin. Kann auch sein. Ich weiß es nicht.
Okay, wenn deine Frau deine Freundin wäre, wäre spätestens jetzt der Moment, wo sie zu deiner Frau werden würde. Nach diesen Worten. Ne? Aber schön, dass man so lange mit einer Person zusammen sein kann, ja, und dann trotzdem noch so darüber sprechen kann. Richtig schön. Wow. Du sagst, du hast dann über den zweiten Bildungsweg erst 2018 quasi dann bist mit dem Studium fertig geworden. Mhm, und deine Frau war maßgeblich dafür verantwortlich, dass du dich entschieden hast, noch mal zu studieren?
Ja, eine starke Motivation war von ihr. Weil ich immer diese Komplexe hatte, ich bin zu alt und alle anderen, die ich schon kannte, haben irgendwie Haus, Baum und Auto und geheiratet und weiß was ich oder hatten andere Sachen erledigt. Ne? Und das war dann immer so, nee, der Zug ist abgefahren, versuch es irgendwie anders. Ne? Und sie hat mich da wirklich dann nochmal stark motiviert.
Was wolltest du als Kind werden?
Eigentlich wollte ich Basketballprofi werden. Ich habe Basketball gespielt, jeden Tag nach der Schule Street-Basketball und war auch richtig gut. Nur die Disziplin hat gefehlt.
Okay. Aber es ist geil. Also es gab ja wahrscheinlich damals keinen oder wenig Basketballer, die aus Deutschland gekommen sind, das in die NBA geschafft haben zum Beispiel.
Nee, nicht
Detlef
so
Schrempel war der erste so, ne?
Nicht so wie jetzt, auf keinen Fall. Das war nicht so. Ich war damals auch voll fixiert auf die NBA. Deswegen, ne, alles war da, wo auch wieder schwarze Figuren und schwarze Personen sozusagen, ne, auch in Bezug zu denen mit Charles Barkley, Clark Drexler und so, das war meine Zeit sozusagen damals.
Ach geil. ich sehe das von der Perspektive, ich hab eine Zeit lang geschauspielt und habe also wirklich ein paar Jahre lang und habe dann immer gedacht so, ey, irgendwie, ich sehe mich nirgendwo im deutschen Film, es gab so diese Rolle nicht, ne? Und jetzt, wo ich seit ein paar Jahren aufgehört habe, sehe ich jeden Tag irgendeinen Film, wo so junge schwarze Schauspieler und Schauspielerinnen aus Deutschland kommen und ich denke so, geil, so, ne? Wenn ich dran geblieben wäre, wäre ich vielleicht jetzt auch irgendwo positioniert, ne? Im Schauspiel. Und das gleiche beim Basketball denke ich so über Dennis Schröder. Weißt du, der erste,
genau,
so der erste schwarze, auch aus Niedersachsen übrigens so, Deutsche, der es quasi in die NBA geschafft hat, so, ne? Nach meinem Kenntnisstand. Und dann dachte ich so, dass viele so gedacht haben: so, ach krass, so, ne? Ist das auch möglich, ne? Trotz all der
Vorbilder Hürden, machen so, ne? Was aus, auf jeden Fall, definitiv.
Und diese eben Widerstände, gegen die du irgendwie zu kämpfen hattest, hatten ja sicherlich auch damit zu tun, mit dem Umfeld, in dem du aufgewachsen bist.
Auf jeden Fall.
Du kommst aus Hannover-Mühlenberg, ne?
Genau, ich war in Mühlenberg und aber auch in Bothfeld. Das waren zwei verschiedene Welten wiederum, ne? Aufgewachsen. Genau, das heißt, also meine Familie, Ursprungsfamilie und so war alles in Mühlenberg, aber ich bin dann noch in der Pflegefamilie auch zum Teil aufgewachsen und das war wieder in Bothfeld und sehr privilegiert und so. Das heißt, dann haben sich zwei Welten getroffen und da habe ich aber viel gelernt, ne? Alle Welten hatten irgendwie Vorurteile gegenüber die andere Welt. Keiner konnte sich mit oder wollte oder hatte Angst vor der anderen Seite und ich war damals schon so grenzenfrei. Ich war sozusagen der Grenzenbrecher. Ich war überall zu Hause und konnte mit jeder Seite sozusagen klarkommen. Und das war auch nochmal so ein Style, der mir gesagt hat, es ist gut, wenn man immer sich überall sozusagen, man nimmt Platz ein und sagt, alles ist mein Haus quasi halt, ne? Also die ganze Erde. Ne? Und auch was Kultur betrifft oder andere Sachen betrifft, da hatte ich mich dann sozusagen aufgrund dieser Erfahrung komplett auflockern können. Ne? Ich war niemals so, das ist jetzt mein Bereich oder ich gehöre hierhin, sondern ich habe überall den Platz für mich dann gesehen auch quasi.
Voll der Schatz, wenn man so verschiedene Welten sehen kann.
Auf jeden Fall, ja? Auf jeden Fall.
Das ist nice. Das wusste ich auch gar nicht, das mit Bootfeld
ja,
und so.
Ja,
ne?
Ich oute mich hier gerade. Yeah. Merke ich. Sind ja nur ein paar Zuschauer, sind nicht so viel, ne?
Und für alle, die Hannover nicht kennen, Mühlenberg ist also, ne, so, hat so den Ruf als sozialer Brennpunkt und Bootfeld ist so voll. Wie soll ich sagen? Das Bootfeld
also mit Tennis so, und
ja, Einfamilienhäuser und so.
Ja,
ne?
genau.
Also das Bootfeld, also ich komme aus Hannover, hinten Süd, ich war nie im Bootfeld in meinem Leben so. Ich bin irgendwann mal hingefahren und war so.
So genau so ging es den anderen Mühlenbergern auch. Genauso.
Aber wiederum ist das so, also für mich auch, ne, so geil, wenn man in verschiedene Welten einblicken kann. Ne? Ich war ja, ich bin in Hinten Süd aufgewachsen, aber ich war dann auf so einem voll dem elitären Gymnasium. Mhm. Und da war es so, ich musste mit diesen Leuten da klarkommen und ich musste mit den Leuten in den Süd klarkommen. Ne? Hat ja auch viel mit Sprache zu tun,
auf
die dir
Fall.
Wahrscheinlich hilft.
Auf jeden Fall. Sprache ist ganz viel, aber es hat auch was dann viel mit Strategien und Netzwerken. Und du merkst ja dann auch, ne, dass Menschen in unterschiedlichen Räumen sich anders bewegen, ne, und anders andere Visionen und andere Wünsche haben, ne, andere Hoffnungen haben. Ne, und so. Da konntest du auch viel lernen und konntest dann selber auch nach den Sternen greifen.
Saraya ja. Gomez spricht ja immer von Codes, wenn es darum geht.
Ja,
ne?
Genau,
also
du
hast gesagt, es sind so Codes, die man lesen, aber das ist ja genau der Skill, ne? Sich dann diese Codes anzueignen und zu verstehen, in dem Raum muss ich mich so bewegen und in dem Raum muss ich mich so
bewegen. Auf jeden Fall ist es wichtig, die Sprachen sprechen zu können, die in gewissen Strukturen und Systemen gesprochen werden.
Ja. Sind wir ja schon mal da, worauf du heute zurückgreifen kannst. Ne? Also heute in deinen Räumen bringt dir das, genau das. Also was bringt dir Mühlenberg für deine Arbeit heutzutage?
Ganz viel. Das sind Skills, die kriegst du auch nicht in so einem Buch oder irgendwie in so einem Handbuch oder bei einer Vorlesung rein. Ne? Das hast du erlebt und gefühlt und das sind so innere Sicherheiten oder innere sozusagen Power-Tanks nenne ich das halt. Ne? Wenn zum Beispiel Personen da sind, also ein Beispiel, ich war da, das war damals schon bei mir so, egal wie groß Menschen sein können, also das hat für mich keine sozusagen Relevanz. Ne? Also diese, ich bin jetzt eingeschüchtert, weil jetzt irgendwie der Bundeskanzler da ist oder keine Ahnung, Obama oder auch wenn Michael Jordan, ich würde mich natürlich freuen, auch als ich damals Flavor Flav, ich bin nie so der Fanboy-Style gewesen quasi. Halt, ne? Ich wollte eher so mit den Leuten sprechen und sie kennenlernen, aber habe nie so diese Fanboy-Mentalität gehabt halt. Ne?
Das kann ich voll nachvollziehen. Es war also mein Vater ist Netzwerker, also mein Vater ist der größte Netzwerker, den ich jemals erlebt habe.
Größer als ich?
Müsst euch mal sagen. Aber mein Vater ist wirklich, also jeder Senegalese, der irgendwas, also der irgendwie bekannt ist oder so, entweder ich habe den getroffen durch meinen Vater, aber immer so ganz nebenbei so, ach ja, genau, hier wohnt er, komm, wir gehen mal kurz rein. Und alle kannten ihn immer. Und er hat auch alle zusammengebracht, ne? Also Youssou N'Dour, so der größte Sänger im Senegal, der hat so bei uns, die haben so bei uns immer gegessen, so wenn krass, die dann da waren. Ne? Und bei uns hingen dann regelmäßig so Fußballspiele ab. Ne? Immer, in Hannover gab es dann so Hannover 96 so senegalesische Fußballspieler eine Zeit lang. Schöne Grüße an Babacar, der jetzt bei Leipzig Teammanager ist. Und die hingen dann mal bei uns ab. Das war immer so, also war ganz normal für mich, so mit Stars, die ich vorher irgendwie nur im Fernsehen gesehen habe oder so, rumzuhängen. Mhm. Und ich kann das voll nachvollziehen, gerade was du sagst. Das ist so. Und das macht aber auch mit den Leuten was, ne? Wenn die nicht so gesehen werden und nicht so angehimmelt werden,
auf wie
sie gewohnt
sind.
Ne?
Auf jeden Fall.
Ich habe so ein paar Spiele vorbereitet. Was heißt Spiele vorbereitet? So eine Rubrik.
Oh, ist Game Time, okay.
Ja, Game Time, okay. Also die erste, wir fangen mal ganz smooth an. Die erste Rubrik, die ich hier vorbereitet habe, die heißt Connection. mit Z. Connection. Okay. Ich gebe dir ein Wort rein und du machst deine Assoziation dazu. Also du sagst, was du damit assoziierst. Mhm. Ne? Das muss jetzt nicht ganz, muss jetzt nicht ein Wort sein, sonst kann das auch zwei, drei Sätze sein oder so. Cool. Okay?
Connections.
Fangen wir mal ganz smooth an mit dem Thema, wo wir schon waren. Mühlenberg.
Skills, Erfahrung, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Lebenserfahrung.
Bist du heute noch manchmal da?
Ab und zu, wenn ich Workshops gebe in dem Schulzentrum. Und dann sehe ich ab und zu da ein paar Leute, die da jetzt noch dort leben und ein paar Läden haben. Und kann auch noch mit denen ins Gespräch kommen. Das tut auch noch mal ganz gut.
Ist es, merkst du deine Veränderung daran, wenn du da bist?
Voll. Sag, ne? Es ist so weird manchmal, wirklich. Ne? Und auch viele Menschen merken das auch dann an dir selber irgendwie. Ja. Ne? So.
Empowerment.
Liebe ich, gebe ich und nehme ich, würde ich sagen. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger, zentraler Punkt. Gerade junge BPOCs und besonders schwarze Personen zu empowern, ist so einer meiner zentralen Anliegen.
Und du hast ja auch zahlreiche Formate, die du schon angesprochen hast. Ne? Also nicht nur so Veranstaltungen, wo dann große Leute kommen, sondern auch diese ganzen Strukturen, die du mit aufbaust. Ne? Also Community Building und so. Wo wirklich viele, muss man sagen, viele Leute auch schon nachgekommen sind. Das ist ganz verrückt. Also es gibt so Leute, die sich einen Namen machen in Hannover und darüber hinaus, auch auf Bundesebene. Und viele von denen sind Leute, wo du die Tür aufgemacht hast.
Ja, bin ich auch dankbar. Aber das sind auch die Leute, die sozusagen, die dann auch die Skills hatten und das dann auch gebracht haben quasi halt auch. Ne? So. Weil die Räume warten dann auch und sagen dann, wenn du redest, ich habe oft Sachen gesprochen und dann haben die Personen sozusagen das dann auch mit Leben gefüllt. Ne? So, dass, deswegen waren beide Perspektiven sozusagen wichtig dann auch dann dafür.
Was ist dein Lieblingsfilm? Ich wollte keine Frage formulieren. Mein Lieblingsfilm.
Mein Lieblingsfilm. Ich bin aufgewachsen, das war damals also Jackie Chan Zeit irgendwie halt, ne? Das war eine ganz starke Prägung für mich in meiner Kindheit, den habe ich geliebt. Aber eigentlich habe ich nicht den einen Lieblingsfilm, den habe ich nicht.
Aber Jackie Chan ist schon mal. Welcher Film würde dir als erstes einfallen von Jackie Chan selbst?
Das ist ja der Knochenbrecher.
Okay.
Der würde mir einfallen. Und wie hieß der noch? Ich weiß, es schon so lange her, ne? Da, wo er immer den Drunken Master? Ja, genau.
Boah, ist die Zeit mit den Videokassetten bei mir auf jeden Fall gewesen.
Wenn ich dir meine Kiddies zeige, die haben keine Geduld mehr, diese Filme zu gucken, ne? Weil der Einspieler dauert irgendwie so lange, wie beim anderen der ganze Film dauert irgendwie halt, ne?
Das ist voll traurig, oder?
Ja.
Das ist voll traurig, wenn man Kinder hat und die Kinder fühlen das nicht, was man fühlt.
Überhaupt nicht.
Aber machen wir die nächste Assoziation. Vater sein.
Ja, eine ganz besondere Rolle. Gerade für mich. Ich bin aufgewachsen ohne Vater und bin halt mega dankbar, dass ich jetzt für meine Kinder da sein kann und merke halt, was das für ein Lernprozess ist. Nochmal was ganz anderes. Ne? Das kann man mit keinem anderen Lernprozess. Ich lerne so viel durch meine Kinder und die spiegeln mir auch so viel zurück wiederum. Ne? So, das ist echt, ist nicht mit Worten zu, es ist so ein tolles Gefühl. Ne? So, das ist echt stark.
Schwarz sein.
Ist eine wichtige und auch eine spannende Geschichte in meinem Leben. Ne? Ich bin aus Eritrea hier nach Deutschland eingewandert, damals mit meiner Familie. Bin in einer weißen Pflegefamilie aufgewachsen quasi. Und auch nochmal der Unterschied, wenn du mit Menschen aufwächst und lebst, die sozusagen eine starke afrikanische Identität haben mit ihren Herkunftsländern, die definieren Schwarzsein wieder ganz anders als Menschen, die hier sozialisiert worden sind. Ne? Und das hat mir gezeigt, es ist gut, wenn es für alle Platz und Raum gibt. Ne? Also, dass da nicht dieser Kampf ausgibt, was ist wirklich, ne? Wir mit afrikanischen Connection, die ohne, sondern alle haben ihre Berechtigung auf unterschiedliche Weise. Aber es ist trotzdem wichtig, finde ich, wenn man kann, meines Erachtens, die afrikanischen Identitäten sozusagen, ne? Die Reise back to the roots anzugehen, ne? Wie sie auch immer sein mag quasi halt. Ist eine mega wichtige Reise.
Eritrea.
Ein trauriges Kapitel. Ich bin von dort einmal geflohen und war bis jetzt noch niemals da, weil meine Mama auch sehr aktiv ist in der politischen Arbeit. Und aufgrund der politischen Lage sieht es für mich leider noch nicht so gut aus. Und meine Kinder klopfen schon jeden Tag an der Tür. Papa, wann fahren wir mal irgendwie? Und ich hoffe auf den Tag dann, wenn ich dann zurück mal kann an den Platz, von dem ich dann gekommen bin.
Identifizieren sich dann deine Kinder als Eritreer oder?
Das haben wir, also wir haben oft gesprochen, ne? Das war ja bei mir schon damals. Ne? Mhm. Ich habe gesagt, ihr seid alles das, ne? Ihr seid deutsch, ihr seid eritreisch, man muss nicht entweder ich bin dies oder ich bin jenes quasi, ne? Sondern, aber es ist wichtig halt, ne? Ich lerne mit denen, ich spreche selber nicht so gut Tigrinya mehr, aber trotzdem lerne ich mit denen halt, ne? Wir lernen die Sprache, wir haben oft mit unserer Familie in die Kultur und das ist wichtig halt, ne? Dass sie sozusagen auch die Roots kennen und mit eritreischen Familien in Kontakt sind. Aber sie sind Weltenbürger und sie sind eritreisch, sie sind deutsch, ne? So.
Hat sich dieses Thema dann durch das Vaterwerden auch verändert bei dir? Also der Blick darauf, was bedeutet eigentlich
Identität? Auf jeden Fall, weil ich ja nicht nur für mich selber, das sind ja Fragen von meinen Kindern, das sind ja nicht meine Fragen quasi halt. Ne? Und da musste ich auch selber erstmal nach Antworten suchen und gucken halt, ne? Oder mich zusammen mit meinen Kindern auf dem Weg der Antworten sozusagen bewegen halt. Ne? Weil zum Beispiel mein Sohn hat ein mega starkes Interesse, meinen Vater kennenzulernen und meine Verwandtschaft kennenzulernen, so von alleine und will viel, ne? Und so. Und das zeigt mir dann auch dann Push für mich, dass ich mich da mehr bewegen muss in dem Bereich.
Das heißt, dein Vater ist in Eritrea?
Genau, der lebt in Eritrea.
Aber die Connection ist da?
Ja, jetzt so ein bisschen sporadisch. Wir hatten lange keinen Kontakt und jetzt lernen wir uns gerade kennen. Ne? So über Skype und so online. Das ist für uns beide so ein bisschen Neuland alles.
Aber krass, also richtig krass. Ich habe größten Respekt davor, wenn man das nach so einer langen Zeit hinbekommt.
Ja, das war auch nicht einfach. Ich hatte früher viel Wut und Hass und so. Ne? Aber ich habe dann halt gemerkt, als ich, es ging mir erst besser, als ich diesen Hass und diesen Wut, ich konnte die andere Seite verstehen und verstehe halt, dass Lebenslagen sehr komplex sind halt, ne? Es ist einfach zu sagen, der hat mich verlassen oder der ist schuld oder so halt, ne? Aber so einfach ist das Leben nicht halt, ne? Und deswegen ist es wichtig, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und dann auch zu verstehen, warum solche Sachen geschehen und auch zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Leben gibt halt, ne? Und trotzdem ich dankbar sein kann für das, was ich habe halt, ne? Und erst als ich das geschafft habe, sozusagen mit diesem Hass, mich selber auseinanderzusetzen, abzugeben und nicht mehr über diese Schuldfrage zu kommen quasi, ne? Haben wir angefangen, Kontakt aufzubauen miteinander. Vorher war es nicht, also ich tue jetzt so, als wäre ich jetzt voll geerdet und so cool. Früher war es eine Katastrophe. War eine Katastrophe.
Aber hat das auch so ein bisschen zu Frieden beigetragen in dir drin?
Auf jeden Fall. Deswegen war ich eine Katastrophe damals, weil ich diesen Frieden nicht hatte. Ja. Ne? Wenn du so hasserfüllt bist, dann sind deine Worte auch dementsprechend halt, ne? Und sehr scharf und aggressiv. Und deswegen war es wichtig, das zu verarbeiten und auch zu verstehen. Und ja.
Krass, dass du das sagst. Das beobachte ich immer wieder, ne? Und es ist auch manchmal ist es so bei Kumpels von mir oder Kumpelinnen von mir, die quasi in Deutschland aufwachsen, aber noch irgendwie eine afrikanische Identität haben und die nie da gewesen sind als Beispiel, dass ich ganz oft gesagt habe, so, ey, fahr hin. Und wenn du da gewesen bist einmal, dann gibt's so eine Ruhe, die in dich einkehrt, ne? Und das ist so eine Sache, ne? Und der nächste Punkt, der dann noch viel intimer ist, natürlich irgendwie, wenn es ein Elternteil gibt, was man irgendwie noch nicht kennengelernt hat. Ja. Aber das beobachte ich voll oft und deswegen finde ich es krass, dass du das auch nochmal bestätigst auf die Art und Weise. Oh ja. Kompletter Themensprung. Hip-Hop.
War mein Leben damals in meiner Kindheit, war es wirklich meine Oase. Wenn ich in Bootfeld war und entfliehen wollte, habe ich mir die ganzen Hip-Hop-Tracks reingezogen. Und Yo MTV Raps und so. Und das war meine Welt damals. Ne? Ich wollte auch Hip-Hopper werden, habe in der Schule gerappt, auch mit meinen Freunden in der Kiddies. War auf jeden Fall eine prägende Zeit, Hip-Hop für mich. Und auch eine identitätsstiftende Zeit.
Wenn du 76 geboren wurdest, dann hast du ja quasi so den, du hast ja den Hip-Hop mitbekommen. Also, auf jeden Fall. Du bist ja in Hip-Hop reingeboren, quasi so, ne? Das, und Rap war aber dann immer das eine Element, was dich begeistert hat, oder hast du auch irgendwie.
Das war auch die Kultur Breakdance dahinter, ne? Also Breakdance auch. Ich habe in meiner Bekanntschaft, also in meiner Family sind auch ein Bekannter von mir, war einer der ersten Breakdance-Generationen hier in Hannover, ne? Props an Mehmet.
Alle kennen Mehmet.
Genau, und das waren so die Generationen, ne? Und ich bin mit Breakdance aufgewachsen, auch mit den ersten Breakdance-Filmen. Also das heißt Hip-Hop, Breakdance, aber auch meine Mama selber, ne? Also Musik spielte in unserer Familie immer eine große Rolle, ne? So. Sie war eher so auf der Reggae-Schiene so unterwegs und so, das heißt Musik hat immer eine zentrale Rolle in meinem Leben gespielt.
Ja, aber Reggae hat ja wie Hip-Hop-Musik auch diesen revolutionären Charakter
gehabt,
politischen Charakter, ja. Der ja an vielen Stellen, zumindest in der populären Musik, so ein bisschen verloren geht. Ne?
Und
so,
damals war es noch richtig ehrlich und richtig revolutionär quasi, ne? Genau.
Deswegen bin ich so, also so Zeitzeugen zu sehen, ist für mich voll geil. Gibt es ein besonderes Lied, was dich damals geprägt hat, wo du sagst, das ist so, also wenn ich das höre, komme ich wieder in dieses Gefühl rein?
Ja. Oh, da muss ich jetzt deep zurückreisen. Was war das damals? Das war Curtis Blow, glaube ich, war das ein Song von Curtis Blow. Den habe ich immer wieder gehört. Und ich war noch sehr jung. Ich habe auch nicht immer, also es ist nicht, dass ich immer alles verstanden habe, als ich noch klein war. Ne? Aber das war so diese Emotion und diese Connectheit sozusagen halt. Ne? Aber das war noch vor, ja, das war noch so Curtis Blow, African Bambaataa damals noch, ne? Carrie S1 noch ganz frisch, als er ganz frisch gestartet ist. Und von Jungle Brothers, das waren so die Gruppen sozusagen.
Krass, ey. These are the breaks. Könntest du einfach im Haus der Jugend vor ein paar Jahren, ne?
Ja.
Einfach crazy.
Meine
so.
Mama kannte die auch. Also meine Mama ist auch sehr bekannt, ne? Sie ist auch so eine Revolutionärin und auch sehr viel bekannt so international. Und auch damals mit den Curtis Blow und so, die kannte sie auch und als er hier auch war.
Es ist, ich habe KRS-One als Jugendlicher also voll spät kennengelernt, ne? Irgendwann in den 2000ern. Und hab dann irgendwann mal meine Jugend, ich habe ja so Rap-Kurse gemacht mit Jugendlichen und habe die dann in Berlin mal mitgenommen auf ein KRS-One-Konzert. Und er war da so 60 oder so.
Yeah.
Aber der Mann ist unfassbar. Also die Jugendlichen waren, die haben alle so irgendeine Mucke gehört, mit der ich gar nicht connecten kann bis heute. Und die sind alle, die sind fasziniert gewesen. Mhm. Die waren danach auf dem, das ist Hip-Hop. Also für mich ist KRS-One Hip-Hop einfach. Also
nee.
Das ist unfassbar.
Auf jeden Fall.
Ja. Lieblingsessen?
Ah. Einmal der Injera, das ist die eritreische, äthiopianische Speise. Das ist ein Gericht, ein tolles Gericht, sehr scharf. Und dann, jetzt wirst du traurig sein, Benachin.
Guck mal, das kann man nicht machen, neben einem Senegalesen.
Aber Chebuchab ist auch nice.
Das Gericht heißt im Original Chebuchab. Und das wurde so, also ne, an die gambianische Community, so, Community so, wir lieben uns, ne, ist one, ne, aber trotzdem schmeckt es im Senegal besser, muss man dazu sagen. Ne, und die sind wenigstens noch real, weil wir wollen gar nicht über diese ganze Jollof-Geschichte reden. Aber
guck mal, meine Mama ist ja mit einem Gambianer verheiratet, yeah, und sogar, yeah. Aber sie sagt, Cebuyab ist besser normalerweise, ne? Weil da mehr Gemüse, mehr Inhalt drin ist, sagt sie.
So, ne? Wir werden.
Aber ich kenne es halt als Benachin und ich kann es halt selber machen. Ja. Und wir essen es zu Hause dann auch immer und deswegen, wir lieben es. Ne? Hm.
To be continued, diese Diskussion wird auf jeden Fall nicht aufhören an der Stelle. Aber was ich mich gefragt habe, gibt es eigentlich auch so ein Pseudo-Beef zwischen Äthiopiern und Eritreern, wenn es um Injera geht und so?
Gibt es bestimmt, aber den gibt es auch in jeder Familie wieder. Jeder macht den Teig ein bisschen anders und so, ne? So. Okay. Aber nicht so wie Senegal und Gambia. So ein Beef nicht, nein.
es ist auch so sinnlos, weil es ist wirklich ein Land, ne? Also es ist so krass, ne? Es ist eine kleine Enklave im Senegal drin, so. Aber das muss aufgehalten werden, ne? Dann bleibt es auch spannend, so, ne?
Ja, ich muss mal Cheboyab wieder essen. Ich habe es lange nicht gegessen. Ich muss das mal überprüfen.
Ich will mal wissen, ob man das mit Thermomix machen kann. Ich habe letztens so Thermomix-Leute gesehen. Bundespolitik.
Ganz wichtig. Sehr wichtig. Überhaupt allgemein Einmischung in Politik ist wichtig und nicht so nach dem Motto, was machen die, sondern niemand macht was für uns, wir müssen rein. Ne? Also weg von macht mal was und wenn ihr es nicht macht, dann ist es schlecht quasi. Wenn du für deine Communities was machen möchtest und Strukturen verändern möchtest, musst du in die Räume rein, die für diese Strukturen verantwortlich sind.
Ja, das ist auch ein Kampf, oder?
Auf jeden Fall ist es ein Kampf, aber das ganze Leben ist ein Kampf.
Das ganze Leben ist ein Kampf, ja. Ja, ist so, kannst du verstehen, dass das so viel, oder siehst du das auch, dass das viel so Misstrauen in
vollkommen, politischen klar, Parteien aber das ändert trotzdem nicht an der Tatsache. Das sind trotzdem die Räume, wo was entschieden wird. Trotz aller berechtigter Kritik und all dem, wo man sehen kann, Kopfschmerzen und muss ich mir nicht geben. Und es ist ja nicht so, dass ich sage, nee, das ist das heilige Paradies und es ist so schön und ihr seid alle doof halt. Ne? Überhaupt nicht. Aber es ändert nichts an der Tatsache. Das sind die Räume, in denen Sachen entschieden und strukturiert und Ressourcen, sogar erstmal Ressourcen formuliert werden halt, ne? Und ich habe es ja an der kommunalen Ebene jetzt miterleben dürfen, als einzelne Person, die was sie machen können, wenn sie dort reingehen. Ne? Und wir sehen jetzt, wenn Awo Tesfaye Jesus, Aman Zorn und andere Leute, umso mehr jetzt von unseren Communities Leute in diese Räume reingehen, umso mehr werden sich diese Räume auch verändern. Ne? Vielleicht ernten wir nicht, also es ist auch wichtig in diesem Bereich, die Arbeit nicht so zu machen, dass man sagt, ich muss die Frucht ernten, sondern dass man es macht und sagt, vielleicht ernten meine die Next Generation davon. Das kommt darauf an, was für Mindset du hast. Ne? Ja.
Und ich bin so an dem Punkt vor ein paar Jahren, dass ich gemerkt habe, es lohnt sich auch, die Leute dann zu supporten, die in diesen Positionen sind.
Auf jeden Fall.
Wir arbeiten ja auch viel, ne, mit verschiedenen politischen Akteuren zusammen. Und ich finde das wahnsinnig wichtig. Also ne, egal, was jetzt, also nee, ist nicht ganz egal, aber so, welche Partei jetzt da draufsteht, ob ich die gewählt habe oder nicht. Ich habe voll den Respekt davor. Und jetzt auch hier im Landtag Niedersachsen, ne, wenn Lena Nzume und Djenambu Djalo-Hartmann die ersten schwarzen Frauen sind, die in dem Landtag sind, dann habe ich wahnsinnig Respekt davor, was das bedeuten muss, diese ersten Räume irgendwie zu erschließen und für die nächsten Generationen, wie du schon sagst. Und deswegen finde ich, dass Support voll wichtig ist.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und sie werden Türen öffnen. Ne? Und das heißt, da werden andere nachkommen und die Räume werden sich dann Stück für Stück auch verändern.
Hast du auch Ambitionen, in Politik zu gehen eigentlich? Also Bundesebene?
Ich würde jetzt nie was ausschließen, ne, so politisch gesprochen, aber ich würde sagen, mein Platz ist erstmal hier, ne? Und hier gibt es genug Projekte und tolle Programme und auch Visionen, die ich hier noch erfüllen möchte quasi.
Ist der Teich Hannover nicht bald zu klein für Daniel Khalifa?
Naja, ich meine, ich bin hier, aber du sagst ja, wie oft sehen wir uns in Berlin zusammen, ne? Oder sind woanders halt, ne? Das ist auf jeden Fall sich gut, es ist immer vorteilhaft, sich groß zu vernetzen halt, ne? Und ich denke auch nicht nur Hannover, sondern ne, ich denke dann halt größer, aber kombiniere das immer mit Hannover halt, ne? Was ich nicht mag, ist halt, dass alles sich nur auf Berlin fokussiert und alle Ideen und kreativen Sachen dann sozusagen sich nach Berlin verziehen und man dann hier nichts macht quasi.
Dafür gab es ja auch mehrmals schon von Leuten aus Berlin, die dann gekommen sind, ganz viel Respekt, ja, ne, die gesagt haben,
mega, ey,
was hier passiert ist Wahnsinn so, weil ne, Berlin, ich meine, Berlin ist immer noch eine Insel, aber trotzdem kann sich das auch so ein bisschen verlagern. Ne? Also,
finde ich voll cool, ja. Wenn Saraya Gomez oder Eyoto oder Karen Taylor, ne, und solche Leute dann sagen, oder Ferda Ataman, was geht in Hannover, ist doch schon nice. Ne?
Ja, richtig cool. Kannst du mir ein bisschen was zu Generation Postmigration erzählen? Was ist der Gedanke hinter Generation Postmigration?
Also der Dachverband Generation Postmigration hat sich gegründet als Interessenvertretung. Genau das, um sozusagen zum einen Kollektive und Vereine, die Schwierigkeiten haben und Struggles haben in Bezug auf Förderstrukturen, aber auch Einbringungen in diese Stadtgesellschaft, ne, und Zugänge und sowas, Teilhabemöglichungen, da zu supporten, aber intern als Vorstand oder als Verein sich selber reinbringen zu lassen oder selber reinzubringen in diese strukturwichtigen Räume, ne? Ob das in der Verwaltung, in der Politik, in der Wirtschaft ist und sich nicht sozusagen abstempeln zu lassen, nur auf den sozialen Bereich, auf Flüchtlinge, ne? Oder auf solche Themen, sondern in alle Bereiche reingehen möchte halt. Ne? So, das ist sozusagen die Vision von Generation Postmigration. Also er arbeitet zum einen nach innen für die Communities und versucht, denen sozusagen zu unterstützen, unterstützend und Hilfe zu geben und auch aufzubauen und von dort aus auch wieder Leute vielleicht zu pushen, die selber Bock haben, dann in diese Räume reinzugehen. Halt, ne? Und das ist halt die Vision einer postmigrantischen Generation. Ne? Deswegen befinden wir uns ja auch gerade in diesem gesellschaftlichen Machtkampf. Und das ist ein Zeichen, dass wir uns gerade dran in so einem Transformationszeitraum befinden, weil ohne diese Schütteln und Rütteln an Machträumen kommt keine Veränderung. Ne? Das heißt, jetzt kommen Gruppen nach oben, die davor nicht gesehen wurden oder gehört wurden. Und jetzt kommen Themen sozusagen auf die Agenda, die vorher vielleicht immer unten geparkt worden sind. Halt, ne?
Ja, um es mit Alma Falani zu sagen, ne? mehr Teilhabe führt zu mehr Konflikten.
Ganz
auch
genau,
ne?
Ja, ja.
Ja. Da hast du schon ein Hindernis angesprochen oder so Hürden, die im Weg stehen. Was begegnen euch noch für, oder uns kann man auch sagen, noch für Hindernisse, wenn es um diese Arbeit geht?
Genau, es ist einmal die Finanzierung, die finanzielle Ressourcen. Mhm. Also das ist ein großer Kampf im sozialen Bereich allgemein. Ne? NGOs, und das ist ein knallharter Job, viel Ehrenamt, viel Zeit, viel Schweiß. Und es ist schwer, sozusagen strukturelle Förderung zu bekommen, ne? Und da Unterstützung zu bekommen. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, würde ich sagen.
Okay. Ja, ich bin optimistisch, muss ich sagen. Also wenn ich sehe, was da so passiert, was für coole Leute einfach auch kommen und coole Vereine entstehen und irgendwie Action machen, so, es ist gibt auch trotz der politischen Lage irgendwie, ne, oder die Themen, über die wir gerade so sprechen, so was Rechtsdruck angeht und so, glaube ich, dass man das gar nicht mehr
aufhalten
kann. Man nicht aufhalten.
Genau, so. Sehe ich auch so. Deswegen ist jetzt auch der Kampf dagegen gerade so stark.
Ja. Ja. Ah, spannend. Ich habe noch eine andere Rubrik.
Die Würfel sind gefallen.
Jetzt habe ich keinen Würfel heute dabei, aber ich habe natürlich ein bisschen ghetto-mäßig mir eine Alternative überlegt. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ich habe hier jetzt diesen Zettelwürfel, ne? Du kannst gleich auf eines dieser Fächer zeigen und da steckt dann eine Zahl hinter, ne? Wie bei so einem Würfel. Mhm. Und hinter jeder Zahl verbirgt sich eine Übung, die wir im Empowerment-Kontext oft machen. Also ich mache ja Empowerment-Workshops und es gibt so ein paar Einstiegsübungen. Hinter jeder Zahl verbirgt sich eine Übung. Du klopfst drauf, ich erzähle dir die Übung. Du hast einen Joker, okay? Weil ich weiß jetzt nicht, was du zu verlieren hast. Sie sind jetzt keine zu krassen, also du erzählst nur das, was du erzählen möchtest. Und dann hast du ein bisschen Zeit, dir auch Gedanken zu machen, ne? Das ist kein Thema. Und dann sprechen wir darüber, was du da so rausgefunden
hast. Okay? Mann, okay.
Welchen Kasten möchtest du gerne bespielen? Oh, das ist Nummer 1. Mhm. Und Nummer 1 ist eine Klassikerübung. Eine Klassikerübung, die ganz viele Menschen aus dieser Arbeit kennen. Mhm. Somit so eine Einstiegsübung, die ganz oft gemacht wird. Die heißt die Geschichte meines Namens. Kennst du die Übung?
Ja, aber ich habe sie selber noch nie gemacht.
Du hast sie selber noch nie gemacht? Nein. Okay. Es gibt jetzt ein paar Fragen an dich. Du kannst ja gerne auch Notizen machen. Ich weiß nicht, kannst du mit deinem Handy machen. Ich habe jetzt gerade keinen Zettel besorgt, sonst hole ich dir gleich noch einen Zettel. Es gibt ein paar Fragen, die du für dich beantworten kannst. Kannst dir ein bisschen Gedanken machen darüber, ne? Also das ist kein Thema. Und dann sprechen wir über die Antworten. Okay. Mhm. Die erste Frage, über die du dir Gedanken machen kannst, und die hat auch einen Telefonjoker, die heißt, was bedeutet mein Name? Du kannst da deinen Vornamen anschauen, du kannst deinen Nachnamen anschauen, du kannst alle Namen, die du hast, anschauen, die du möchtest. Manchmal gibt es da eine Bedeutung zu, die man kennt, die du vielleicht auch kennst. Du kannst aber auch googeln, das meine ich mit Telefonjoker. Du kannst auch googeln und sagen, okay, ne, schau da mal nach, so, was bedeutet mein Name eigentlich? Mhm. Zweite Frage, wieso heiße ich so? Wieso heiße ich so? Es gibt manchmal eine Geschichte, ne? Nicht immer. Auch da kannst du einen Telefonjoker benutzen. Ne? Also wir haben die Zeit, du kannst auch gerne eine Person fragen, wenn es eine Person gibt, die dazu was sagen kann. Manchmal gibt es eine Geschichte, wieso du so heißt. Ne? Vielleicht gräbst du da auch irgendwie so da, wo du sagst, ich habe so ein paar Informationen, ich bin mir nicht sicher, ist kein Thema. Aber wenn du sie nicht beantworten kannst, kannst du sie nicht beantworten, die Frage. Ne? Dritte Frage, was macht mein Name mit mir? Was macht mein Name mit mir heißt so ein bisschen, was macht mein Name mit mir, wenn ich ihn höre? Also bin ich stolz, dass ich diesen Namen trage? Oder ist der Name, führt der Name dazu, dass ich irgendwie immer so mich ein bisschen kleiner gemacht fühle? Ne? Oder es gibt ja verschiedene Assoziationen, die man zu seinem Namen hat. Und die nächste Frage darauf, die vierte ist, was mache ich mit meinem Namen? Ne? Als Beispiel, ich kürze meinen Namen ab. Zum Beispiel. Oder Menschen sprechen ihren Namen extra so aus, dass andere Menschen, ne, so die jetzt nur Deutsch sprechen zum Beispiel, ne, dass so mundgerecht wird für die, dass sie das auch aussprechen können, obwohl es gar nicht so ausgesprochen wird. Ne? Oder ich entschuldige mich im Vorfeld für meinen Namen und sage immer, der kommt da und daher oder was auch immer. Ne? Also was mache ich mit meinem Namen? Und letzte Frage, mag ich meinen Namen? Ja oder nein? Und wieso? Oder wieso nicht? Okay.
Okay, Deep Talk, ja.
Ja, es geht ein Deep hier. brauchst du ein bisschen Zeit, um die Gedanken zu machen?
Eigentlich habe ich alles in mir, würde ich sagen.
Also nimm dir ruhig die Zeit, nimm dir noch was zu trinken. Die erste Frage ist, was bedeutet mein Name?
Ist auch interessant. Ich habe es ja Daniel mit Vornamen, Khalifa mit Nachnamen. Daniel ist ein christlicher, hebräischer Name, eigentlich ein hebräischer Name. Und Khalifa ist aus dem arabischen Sprachgebrauch ein Name. Und Daniel bedeutet eigentlich, wenn man es jetzt so sinngemäß übersetzt, Gott richtet. Ne? Weil das El steht für Elohim, das ist so die Bezeichnung für Gott im Hebräischen. Und Dan ist so eine Bezeichnung für Richt oder Recht. Ne? Also Gott richtet. Und der Nachname Khalifa bedeutet sowas wie Stellvertreter. Ne, der Stellvertreter. Ne? Deswegen, es ist eine interessante Namenkombination.
Ja. Sprichst du eine der Sprachen?
Nee, keine von den beiden Sprachen. Hm. Ich bin jetzt hier aufgewachsen. Also normalerweise bei uns in Eritrea ist es Standard, dass die meisten Menschen, also alle sprechen Eritreisch oder Amharina und alle sprechen aber meistens Arabisch. Also meine Familie sprechen alle fast perfekt Arabisch.
Ja, das ist interessant. Ja. Zweite Frage war, wieso heißt du so?
Ja, das liegt einfach daran, dass in Eritrea zum größten Teil Christen und der andere Teil Muslime sind. Und Eritrea, glaube ich, hat so eine Sonderstellung auch, dass dort es ganz normal ist, dass Christen und Muslime heiraten und auch so zusammen eine Kultur leben quasi halt. Ne? Das ist jetzt kein Unterschied. Christen gehen zu Muslimen nach Hause essen, Muslime gehen zu Christen nach Hause und essen dort und leben mit denen in Freundschaft. Und so war es auch bei mir. Mein Vater ist Muslim, heißt Mohammed Khalifa und meine Mama ist Christin. Oder ist, nein, sie ist eigentlich eine Rebelle. Sie ist nicht so nicht. Aber sie ist christlich erzogen, sagen wir jetzt so, oder christlich aufgewachsen. Ne? Genau. Und deswegen hat sie gesagt dann, ja, Daniel und der Name war dann von ihm.
Daniel einfach durch den biblischen Bezug oder ja, genau. Gab es eine Person, die so hieß? Oder
nee,
so?
Nee, das ist so wie in Eritrea ist das ein ganz gängiger Name. Ne? Da heißt Daniel, gibt es ganz viele. Ne? Die haben sehr starken Bezug zum Christentum in Eritrea und deswegen haben ganz viele dann Jonas, Daniel, ne? Mikael und da so heißen ganz viele in Eritrea. Hm.
Ich finde es spannend, dass du sagst, eine Sonderstellung. Ich glaube, dass das nicht so ist, ist ein europäisches Thema, ehrlich gesagt. Also im Senegal ist auch, also Christen und Muslime, also so, ne, so wie ich das wahrnehme, so ist so, heute ist ein christlicher Feiertag, okay, alle sind da, heute ist ein muslimischer Feiertag, alle sind da, irgendwie, ja. Und ich kenne das auch mit Vater, muslimisch, Mutter, christlich, ja, spannend. Was macht dein Name mit dir?
Ja, das ist eine spannende Frage. Schon seit meiner Kindheit hat es viel gemacht, ne? Und ich habe halt gemerkt, dass Namen große Macht haben und eine große Wirkung haben und auch Türen oder die führen dazu, ob Menschen dir zugeneigt sind oder ob Menschen sagen, so, ne? Und das habe ich halt oft sehr schnell gemerkt, dass der Name Khalifa nicht sozusagen für Umarmung gesorgt hat, sage ich jetzt mal, ne? Oder dass Leute, ne? Und der Name Daniel war schon, und interessant, die meisten haben noch nicht mal eine Ahnung, dass der Name, für ganz viele war Daniel ein deutscher Name damals, muss ich dir mal vorstellen. Ich bin da im Bootfeld und das sind alles AkademikerInnen sozusagen halt, ne? Meistens so, und alles, ach, das ist ja ein deutscher Name und so, ne? Ich sage, nee, ist kein deutscher Name. Und das ist halt so krass irgendwie, dass das für die so als deutsch eingeordnet wird, der Name Daniel, ne? Und deswegen war es so, dass ich mit meinem Vornamen in der Welt hier, in der ich lebe, ganz normal war und der Name Khalifa war dann eher so, ein bisschen. Ist nicht so ganz, da müssen wir mal überprüfen, ne, was da so los ist.
Kennst du das für eine Wohnung, wie ich bei Wohnungen wirst, da sagst du ganz so, Daniel!
Nicht ganz kurz danach. Ich bin ein Profi in solchen Sachen. Ne? Der Daniel war so laut, dass man den Khalifa nicht mehr hören konnte.
Den kenne ich. Okay, da sind wir aber schon bei der nächsten Frage, was machst du mit deinem Namen?
Ja genau, und so habe ich ihn auch eingesetzt, ne? Genau wie so ein Instrument das war, ne? So wie zum Beispiel, ich wusste, es ist ja wieder eine Abhängigkeit, du brauchst eine Wohnung, ne? Ich kann es mir nicht erlauben, bin abhängig. Dann spiele ich nicht so stark auf den Khalifa-Namen, sondern eher, ne? Dann ist ja Daniel sozusagen im Vordergrund halt. Ne? Aber es war aber auch so, dass ich in meiner Arbeit, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, vielen Menschen aus der muslimischen Community, war das irgendwie so familiär. Du heißt Khalifa mit Nachnamen, war schon so eine Brücke irgendwie halt. Ne? Das heißt, ich konnte mit meinem Vornamen und Nachnamen auch Brücken bauen zu unterschiedlichen Gruppen und das hatte vieles vereinfacht. Ne? Viele hatten dann mich schon so gesehen als, oh, du gehörst mehr zu uns, ne? Bis sie dann vielleicht später tiefer ins Detail gegangen sind und gesagt, oh nee, was bist du denn für ein? Dem Motto, du gehörst ja doch nichts uns, aber so vom Namen war es ein Brückenbauer.
Ja, schön. Magst du deinen Namen?
Wenn ich ehrlich bin, so vom Sound her, so mag ich ihn. Ich hätte mir so, weil ich habe mich halt, das ist eine längere Geschichte, ich habe mich halt viel mit der eritreischen Geschichte auseinandergesetzt und auch mit der Geschichte des Kolonialismus quasi halt, ne? Und was, da ist Name ein wichtiger Rolle halt, ne? Und beide Namen, das ist halt Hard Facts. Mein Vorname und mein Nachname sind ein Zeichen davon, dass fremde sozusagen Kräfte in meinem Ursprungsland, wo meine Familien und deren Vorfahren sozusagen gelebt haben, gewaltvoll reingekommen sind auf unterschiedliche Art, ne? Und dort sozusagen Standards und Maßnahmen gesetzt haben in Bezug auf Namensgebung und hast du nicht gesehen. Und das ist sozusagen das Produkt davon halt. Ne? Deswegen heißen wir so, wie wir heißen. Vor der Zeit hatten wir andere Namen halt. Ne? Und deswegen ist es so, so eine Sehnsucht, so back to the roots irgendwie, ne? So einen Namen gehabt zu haben, irgendwie, der jetzt nichts bezeugt mit dem Kolonialismus, aber auf der anderen Seite ist es ein Name, der mich in meiner realen Welt geprägt hat, quasi halt, ne? Und mit dem ich Zeit verbracht habe.
Ja. Wow, ja, Namen sind mächtig. Das ist krass, was du sagst. Ich habe so viele Lichter an, ne? Ich habe als wir meinen Sohn benennen sollten, da habe ich genau darüber nachgedacht. Ich dachte mir, es sind so viele Kolonialnamen, ne? Also auch wenn ich Muslim bin, ne? Trotzdem auch Senegal ist arabisiert gewesen irgendwann mal zu einem Zeitpunkt. Und es ist so schwierig manchmal, ne? Weil es geht viel verloren von dem, was da war. Auf jeden auch viel Fall. Verloren von den Sprachen. Und dann Namen sind so mächtig, wie du
auf
schon
jeden
sagst.
Fall.
Ne?
Auf jeden
das
Fall.
Ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
Deswegen,
ja.
Ich bin immer, also nicht so jetzt richtig neidisch, aber ich freue mich, wenn Leute dann Namen aussprechen und du siehst, okay, da ist jetzt kein Kolumbus oder kein. Du weißt, was ich meine, ne? Keine andere Power dahinter gewesen halt. Ne?
Ja, aber spätestens bei der Verschriftlichung wird es dann wiederum schwierig.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Also sind ja auch die Schriften sind ja, also ganz viele Schriften sind ja über, ne?
Auf jeden Fall.
Ausradiert worden, mehr oder weniger so, ne? Nicht, dass wir Verschwörungstheorien sind, aber. Nee, aber ist ja klar, sind ja Hard Facts so. Und dann schreiben wir es in lateinischen Buchstaben oder wie am Grab meines Opas dann in arabischen Buchstaben so, ne? Und ja, wow. Ey, danke, dass du so viele Einblicke irgendwie gewährt hast, auch ja, in diese persönlichen Sachen. Richtig ja, nice.
Danke für diesen coolen Podcast und auch für die coolen Gespräche. Danke, dass ich mich hier outen durfte in vielen Sachen.
Wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir sind noch nicht ganz am Ende.
Okay.
Nee, und zwar gibt es noch zwei Fragen, die ich an dich habe. Erste Frage, gibt es eine Person aus Niedersachsen, von der du sagst, das ist eine schwarze Person, die müsste ich eigentlich mal interviewen?
Eine Person wäre, finde ich cool, Saraya Gomez. Sie hat eine Verbindung hier zu Niedersachsen ne? Und hat auch eine tolle Geschichte bestimmt zu erzählen. Und ich weiß nicht, ob Natasha Kelly nicht auch erzählt hat, dass sie ihre Wurzeln in Niedersachsen hat?
Ich habe gehört, in Norddeutschland aufgewachsen. Ich habe gegoogelt. Ja. Ich habe mal, also Vicky hat gesagt, dass sie in Niedersachsen aufgewachsen
ja,
ist.
Ja, dann ist es so.
Und ich habe nur noch Norddeutschland mitbekommen. Ja. Deswegen traue ich mich noch nicht.
Also ich glaube doch. Ich glaube. Ich hatte irgendwas sowas gehört gehabt. Das wäre auch spannend, ne? Zum Bezug zu Niedersachsen. Aber zu Leuten, die ich jetzt mit denen ich viel zu tun habe, ne? Wäre eine Person noch Elvis vom Afrikanischen Sportverein.
Mhm.
Der ganz tolle Arbeit macht hier auch und auch niedersachsenweit ist ja ein großer Sport und ist der erste afrikanische Sportverein Niedersachsens.
Quasi. Mhm.
Genau, den afrikanischen Sportverein, den würde ich hier auf jeden Fall empfehlen noch.
Okay, cool. Ja, das sind gute Tipps. Und Saraya an der Stelle noch einmal, also Saraya hat uns so supportet im letzten Jahr. Also
uns alle.
Ich habe deinen Rücken, Saraya, wenn du das hörst. Also ist wirklich so. Die ist so
auch
krass.
Auch mein.
Ey, die ist so krass, wirklich. Ich bin hinter dir. Wenn irgendwas ist, wenn die mir sagt, ich würde sofort kommen. Die ist so, wie die uns supportet hat, die ist zu krass, wirklich. Nur, ne?
Ja, die ist echt mega, ja. Auf jeden Fall.
Ich versuche sie nochmal dazu zu bringen, dass sie einen Podcast machen. Ja, nice. Und die letzte Frage. Das Projekt, ne, heißt Afrotopia Niedersachsen. Und in Afrotopie, ne, und Afrotopia ist dann angelehnt an das Buch von Felwin Saar, ne, wo es um Perspektiven geht auf Afrika und Zukunftsperspektiven. Was wäre so deine Zukunftsperspektive oder deine Utopie für das schwarze Leben in Niedersachsen? Gibt es da was?
Ich habe so eine Verknüpfung nach Hamburg zu dem Afrotopia so ein bisschen halt, ne? Da ist es so räumlich gebunden, so ein bisschen, ne? Vielleicht so ein Riesen, also so ein Zentrum, so ein Wissens- und Bildungszentrum, ne, um sozusagen zu recherchieren und zu forschen zu unterschiedlichen afrikanischen Geschichten vielleicht. Und auf der anderen Seite aber auch das, was ihr schon angestartet habt mit der Wanderausstellung, dass die sich so vergrößert, dass dann bald irgendwie so ein richtiges Archive dafür, ne, dass dann auch viele unsere Nachkommen dann gucken können, was für Geschichten gab es hier, ne, weil in den Archiven sind wir nicht verschriftlicht, unsere Vorfahren, unsere Geschichten. Ne. So die zwei Sachen könnte ich mir vorstellen.
Nice. Danke, dass du darauf aufmerksam machst. Also nochmal ein kleiner Werbeblock an der Stelle. Die Wanderausstellung Afrotopie Niedersachsen ist zu buchen bei uns auf jeden Fall. Kostet nichts. Also kostet nur so Unkosten natürlich, aber sonst kostet es eigentlich nichts. Und es sind fünf wahnsinnig interessante Persönlichkeiten, die dort dargestellt werden. Ich werde im Laufe dieses Podcasts auch nochmal darauf eingehen. Aber könnt euch melden unter www.afrotopia-nds.de oder schwarze Schafe einfach, ne, bei Instagram oder auch ja, über die Webseite. Dankeschön, Daniel. Danke für den Podcast, danke für deine Zeit. Wir sind draußen und ja, essen jetzt was. Mal gucken.
Cool. Ja, danke für die Zeit und lass uns essen gehen.
Das Projekt Afrotopia NDS Schwarze Lebenswelten Niedersachsen im Rahmen der Umsetzung zur UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben mit Mitteln des BMFSFJ durch das Landesdemokratiezentrum Niedersachsen gefördert. Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerungen des BMFSFJ, des BAFZA, des LDZ dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen die Verantwortung.